Schutz vor dem Gericht durch des Lammes Blut. Und durch das, was Bernd Kaske sagte, durch den Psalm 22 und was wir im ersten Lied gesungen haben, ein Lamm trägt die Schuld der Welt, ist eigentlich schon ganz viel gesagt. Diese Begebenheit nutzt Gott, um das Passa-Fest einzusetzen für das Volk Israel. Es ist das berühmteste Fest, das die Israeliten haben. Es hat die höchste Bedeutung. Es ist auch das meist erwähnte alttestamentliche Fest im Neuen Testament und ist untrennbar verbunden mit dem Auszug des Volkes Israel aus Ägypten. Also es ist in das Volk sozusagen eintroktoniert und symbolisiert die Geburtsstunde des Volkes Israel. Das hat aber alles auch ganz viel mit uns, mit jedem persönlich, glaube ich, zu tun. Und deswegen will ich einen Gesamtüberblick geben, einen kurzen, eine grobe Zusammenfassung der Ereignisse, die ich auch kurz ein bisschen geistlich einordnen will, um zum einen zu zeigen, wo wir in der Gesamtgeschichte stehen und zum anderen auch, um zu zeigen, dass es eben schon mit mir persönlich oder auch mit dir, mit uns zu tun hat. Wir wollen ja nicht nur jüdische Feste irgendwie erkunden, sondern wir wollen schon immer bei dem, was wir predigen, auch überlegen, wie können wir es in unseren Alltag mitnehmen. Wir wissen aus dem Alten Testament, dass Gott dem Abraham über seinen Sohn Isaak ein großes Volk versprochen hat. Aus dieser Linie des Isaak sollte dann später auch Jesus kommen. Und wir wissen auch, dass dieses Volk sich über Jakob und Josef entwickelt hat und dass es schließlich in Ägypten war. Und zu der Begebenheit jetzt ist es in Ägypten gefangen. Es ist Eigentum des Pharao, es muss Frondienste leisten, ist versklavt über mehrere hundert Jahre hinweg. Weil Gott aber mit diesem Volk einen Plan hatte und weil er es lieb hatte, bietet er dem Volk über den Mose an, es zu befreien, es aus Ägypten herauszuführen, es loszukaufen sozusagen von diesem Pharao, von dieser Macht. Und wenn auf der einen Seite Gott zieht, dann zieht auf der anderen Seite jemand anders. Und das ist in unserem Fall eben der Pharao, der das Volk nicht hergeben will. Und für mich persönlich ist der Pharao ein Bild für den Satan, für den Teufel, der einfach Gottes Gegenspieler ist und der das Volk nicht hergeben will. Und wenn man das so sieht, dann erklärt sich auch ganz viel, zum Beispiel, dass der Pharao über seine Wahrsagepriester eben durch dämonische Mächte schon auch gewisse Kraft hatte und bestimmte Wunder auch vollbringen konnte. Und es erklärt auch, wieso er partout sich Gott nicht beugen wollte, warum er einfach mit aller Macht versucht hat, Gott an seinem Plan zu hindern und dieses Volk nicht herzugeben, ohne Rücksicht auf sein eigenes Volk. Und wenn er das geschafft hätte, dann wäre das für das Volk und letztlich auch für uns, glaube ich, dramatisch gewesen, weil dann Gottes Heilsplan mit dem Volk Israel zunichte gewesen wäre und wohl auch unserer, wenn denn Jesus aus der Folge Isaaks in der Geburtenfolge hätte kommen sollen. Und insofern war eine Entscheidung des Volkes gefragt. Und da sind wir jetzt an dem ersten Punkt mal bei uns. Wir alle leben zwar nicht in Ägypten, aber wir leben grundsätzlich mal alle ohne Gott, glaube ich. Und auch mehr oder weniger beladen mit Schuld und Sünde und mit Lasten des Alltages einfach. Und ich glaube, dass Gott jeden Menschen liebt, weil er jeden Menschen gemacht hat. Und deswegen ist auch naheliegend, dass er mit jedem Menschen vielleicht einen Plan hat und vielleicht auch dich, sie, euch, uns alle irgendwann mal ruft. Und vielleicht ruft er auch dich jetzt durch diese Predigt oder durch irgendein anderes Ereignis, durch ein Bibelwort oder durch Erlebnisse in eurem Leben. Das Volk jedenfalls wurde gerufen von Gott und es musste sich entscheiden. Und das Volk hatte die Möglichkeit, entweder Eigentum des Pharao zu bleiben, des Teufels, und alibimäßig ab und zu mal in Ägypten Gott anzubeten, so wie auch viele von uns ohne Gott leben und ein, zwei Mal im Jahr in die Kirche gehen und denken, damit hat sich's getan. Oder sie hätten auch Gott nachfolgen können, also sich ganz in Gottes Schutz sozusagen sich zu begeben und eben sein Eigentum zu werden. Irgendwas dazwischen gibt's nicht. Entweder man entscheidet sich für Gott oder man entscheidet sich nicht für Gott. Und das Volk hat sich letztlich für Gott entschieden. Es wollte befreit werden aus Ägypten und hat dann erlebt die Rettung vor dem Gericht. Und an der Stelle sind wir heute, dass das Volk Israel erlebt, wie es bewahrt wird oder bewahrt werden wird vor dem Gericht durch des Lammes Blut an den Türen. Und es erlebt auch, wie die anderen, nämlich die, die dem Pharao folgen, das Volk Ägypten, dem Gericht anheimfallen. Wir werden versuchen zu fassen, was das für uns bedeutet, Gericht und Rettung, wie wir es auf uns übertragen können. In dem Lied klang es ja schon an. Und Bernd hat auch gesagt, dass Jesus unser Passa ist und dass wir durch ihn Rettung finden können. Wenn man diese Rettung hat, dann wird man sich nach der Lehre der Bibel auch irgendwann taufen lassen. Das heißt, man taucht im Wasser unter, man taucht wieder hoch und man lässt symbolisch all das alte Leben, all die Schuld hinter sich im Wasser zurück. Und so ähnlich war es hier bei dem Volk Israel dann auch. Das sehen wir in den folgenden Predigten, dass das Volk sozusagen durch das Schilfmeer, durch das Rote Meer hindurchgetauft wird und dann buchstäblich das alte Leben hinter sich gelassen hat, nämlich das Volk Ägypten und den Pharao, der sie auch noch belogen hatte. Ne? Der sagte, ich lasse euch gehen, hat sie aber dann doch nicht gehen lassen und das war letztlich sein Verderben. Also auch hier sehen wir so Parallelen zwischen dem geistlichen Leben bei uns und dem, was da das Volk Israel erlebt hat. Und dann am Anschluss an die Taufe, als das Volk durch das Meer durch war, ging es dann darum, Gott nachzufolgen. Sie waren dann Gottes Eigentum und sie folgten ihm in Form der Wolkensäule bei Tag und in Form der Feuersäule bei Nacht. Und ähnlich folgen wir auch jetzt unserem Herrn, geleitet durch das Wort, durch die Bibel. Und für mich persönlich waren diese 40 Jahre, die das Volk in der Wüste so verlebt hat oder erlebt hat, immer auch ein Bild für unser Leben hier. Es sind 40 Jahre, manchmal sind es ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger, aber ich habe das schon immer so vergleichen wollen, diese Wüstenwanderung und unser Leben hier. Im Moment ist es eine Corona-Wüste, die wir erleben, manchmal ist das Leben auch schön hier, aber es ist eine Nachfolgezeit. Und da gibt es noch eine Parallele. Dem Volk ist verheißen worden bei all dieser Wüstenwanderung und bei all den Umwegen, die gemacht haben, dass sie das verheißene Land sicher erreichen werden. Und diese Verheißung, die gilt auch jedem, der Jesus nachfolgt, dass er den Himmel, nämlich die Wohnung bei Gott, ganz sicher erreichen wird. Man muss eine kleine Differenzierung machen, da diese Zusage hat nicht der einzelne Israelit bekommen, sondern das Volk. Wir wissen, dass viele von den Wanderern in der Wüste geblieben sind, sogar Mose auch, die das Land nicht gesehen haben, aber das Volk, dem Volk galt die Verheißung, so wie die Verheißung uns, jedem einzelnen Gläubigen gilt. Ich hoffe, das war jetzt ein Überblick, um ein bisschen zu sehen, wo wir stehen. Ich will jetzt noch beten und dann den langen Text lesen. Vater, wir danken dir für diese Begebenheit im Alten Testament, für diese Geschichte deines Volkes, die für mich jedenfalls auch so unsere Geschichte widerspiegelt, Herr, in den einzelnen Etappen. Du rufst und wir lassen uns rufen und du rettest uns. Wir lassen uns taufen und wir folgen dir nach und wir werden das Ziel erreichen, Herr. Und ich möchte dich jetzt bitten, dass du dein Wort uns aufschließt und dass du hilfst, dass wir es so verstehen, Herr, wie du es meinst. Spreche du bitte zu jedem einzelnen Herzen, Herr, und segne. Amen. Jetzt kommt was, jetzt müssen wir was leisten, was eigentlich fast unmöglich ist, nämlich diesen Text in einer Predigt zusammenzufassen. Und wenn es jetzt 2 Stunden dauert, dann bedankt euch bitte bei unserem Pastor Daniel Vogelsang, der die Einteilung gemacht hat. Es war ein Spaß. Ich versuche es in 4 Teile zu gliedern. Die Teile ergeben sich aus dem Text. Wir werden die Abschnitte abschnittweise lesen. Also ich lese es nicht in einem ganzen Stück, sondern immer einen Abschnitt und werde dann was dazu sagen. Und dass wir es jetzt an der Tafel gleich haben, für alle die keine Bibel dabei haben, haben wir unserer Technik zu verdanken, der Silvia und dem Marc. Die habe ich vorhin mit den Übersetzungen etwas durcheinander gebracht. Sorry. Danke, dass ihr es noch geregelt habt. Der erste Abschnitt ist die Anweisung des Herrn für das Passa, Verse 1 bis 11. Und der Herr sprach zu Mose und Aaron im Land Ägypten: Dieses Monat soll für euch der Anfangsmonat sein. Er sei euch der erste von den Monaten des Jahres. Redet zur ganzen Gemeinde Israel und sagt: Am 10. dieses Monats, da nehmt euch an jeder ein Lamm für ein Vaterhaus, je ein Lamm für das Haus. Wenn aber das Haus für ein Lamm nicht zahlreich genug ist, dann nehme er es mit seinem Nachbarn, der seinem Hause am nächsten wohnt. Nach der Zahl der Seelen, nach dem Maß dessen, was jeder isst, sollt ihr ihn auf das Lamm anrechnen. Ein Lamm ohne Fehler, ein männliches, einjähriges soll es für euch sein. Von den Schafen oder von den Ziegen sollt ihr es nehmen. Und ihr sollt es bis zum 14. Tag dieses Monats aufbewahren. Dann soll es die ganze Versammlung der Gemeinde Israel zwischen den 2 Abenden schlachten. Und sie sollen das Blut nehmen und es an die beiden Türpfosten und die Oberschwelle streichen, an den Häusern, an denen sie es essen. Das Fleisch aber sollen sie noch in derselben Nacht essen, am Feuer gebraten und dazu ungesäuertes Brot mit bitteren Kräutern sollen sie es essen. Ihr dürft nichts davon roh oder etwa im Wasser gekocht essen, sondern am Feuer gebraten sollen sie es essen, seinen Kopf samt den Unterschenkeln und Eingeweiden. Und ihr dürft nichts davon bis zum Morgen übrig lassen. Was aber davon bis zum Morgen übrig bleibt, sollt ihr mit Feuer verbrennen. So aber sollt ihr es essen, eure Lenden umgürtet, eure Schuhe an den Füßen und euren Stab in der Hand. Und ihr sollt es essen in Hast, ein Passa für den Herrn ist es. Soweit dieser erste Text, Anweisung des Herrn für das Passa. Ganz wichtig, und das müssen wir jetzt beachten und über den ganzen Text stellen. Es klang beim Bernd schon an, es klang in dem ersten Lied an, dass Jesus Christus unser Passa ist. Also wichtig ist zu sehen, dass Jesus unser Passalam ist. Wir wollen ja, wie gesagt, nicht nur den Text aus Sicht der Israeliten studieren, sondern überlegen, was er für uns bedeutet. Und im 1. Korinther 5 steht das auch, im Neuen Testament, 1. Korinther 5, Vers 7, da steht, denn auch unser Passa Christus ist geschlachtet. Also, haben wir immer bei all dem, was wir jetzt betrachten, auch Jesus im Blick und versuchen uns klarzumachen, was das uns in Bezug auf Jesus zu sagen hat. Das Wort Passa bedeutet vorübergehen, überspringen, weil nämlich der Herr bei dem Gericht die Häuser übersprungen hat, an denen das Blut war, das rettende Blut. Kommentierung schreibt, dass diese Anweisungen wahrscheinlich in der Zeit der Dunkelheit gegeben worden sind, um das Volk vorzubereiten auf dieses Passa und auch auf den Auszug. Es musste alles vorbereitet werden. Schön finde ich, das sehen wir in dem ersten, zweiten Vers, dass Gott mit diesem Passa gleich einen neuen geistlichen Kalender einsetzt. Also er setzt diesen Monat, das war der Monat Abib, bei uns März, April, die Frühlingsmonate, an den Anfang des geistlichen Kalenders, was zur Folge hatte, dass das Volk Israel jedes Jahr neu sofort mit diesem Passafest beginnen konnte. Das finde ich so schön, dass Gott da so weit vorausblickt und so ein Erinnerungsfest einfach besonders einsetzt zu Beginn des Jahres. Sie sollten am 10. diesen ersten Monats ein Lamm nehmen und es bis zum 14. des Monats aufbewahren, 4 Tage also. Und diese 4 Tage stellen wohl eine Beobachtungszeit dar, um auch wirklich zu sehen, dass dieses Lamm fehlerlos war. Jesus war auch Zeit seines öffentlichen Dienstes unter Beobachtung. Gerade am Ende seines Lebens war er von den Pharisäern sehr stark beobachtet, die ihm immer irgendeinen Fehler nachweisen wollten, um ihn verklagen oder kreuzigen oder umbringen zu können, aber es gab keinen. Also auch da gibt es Parallelen. Und die Kommentierung schreibt, das habe ich nicht jetzt nachprüfen können, aber für mich plausibel, Jesus ist am Passafest gekreuzigt worden, das wissen wir, und er ist offenbar 4 Tage vorher nach Jerusalem eingezogen. Also auch da können wir diese 4 Tageszeiträume sehen. Das Lamm, das die Israeliten schlachten sollten, sollte makellos sein, also ohne Fehler. Es sollte männlich sein und einjährig. Makellos deswegen, weil es wieder ein Vorbild oder eine Vorschattung auf Jesus ist, der, das lesen wir im 1. Petrus 1, 18 und 19, ohne Sünde war. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid von eurem eitlen, von den Vätern überliefenden Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut Christi als eines Lammes, ohne Fehler und ohne Flecken. Christus ist ohne Sünde geblieben und deswegen musste auch dieses Lamm zu der damaligen Zeit eben makellos und fehlerlos sein. Es sollte männlich sein, Jesus war von Geschlecht Mann und es sollte auch die männliche Erstgeburt schützen. Einjährig bedeutet, dass es in der Mitte seines Lebens sozusagen oder in der Blüte des Lebens geopfert werden sollte. Es sollte kein ganz kleines und kein uraltes Lamm sein, sondern eines in der Blüte seines Lebens, so ähnlich wie Jesus auch, so gut 30 bis 33 Jahre sein Leben für uns am Kreuz gelassen hat. Und dann sollte die ganze Versammlung es zur Abendzeit schlachten. Diese Zeitberechnungen sind ein bisschen kompliziert darzulegen, aber man vermutet, dass es um die 9. Stunde ungefähr rum war. Das war auch die Zeit, als Jesus gekreuzigt wurde, so in etwa 15 Uhr bzw. am späten Nachmittag dieses Tages. Also auch da gibt es den Bezug zu dem, was später bei Jesus passieren sollte. Und wenn wir da lesen, dass die Versammlung das Lamm schlachten sollte, dann fällt mir und ich glaube auch manchen von euch, gerade die beim Abendmahl immer dabei sind, eine Stelle aus der Offenbarung ein, die lese ich mal vor, weil sie auch so klar vor Augen führt, wer für uns dieses Lamm ist. Wir haben es jetzt schon ein paar Mal gesagt, nämlich Jesus, Offenbarung 5. Ich lese ab den Versen 6. Das spielt sich im Himmel ab. Und ich sah inmitten des Thrones und der 4 lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten ein Lamm, stehen wie geschlachtet, das 7 Hörner und 7 Augen hatte. Die sind die 7 Geister Gottes, ausgesandt über die ganze Erde. Und er kam und nahm das Buch aus der Rechten dessen, der auf dem Thron saß, nämlich Gottes Hand. Und als er das Buch nahm, fielen die 4 lebendigen Wesen und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm. Und sie hatten ein jeder eine Harfe und goldene Schalen voller Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. Und sie singen ein neues Lied und sagen, du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, Denn du bist geschlachtet worden und hast durch dein Blut für Gott erkauft aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation und hast sie unserem Gott zu einem Königtum und zu Priestern gemacht und sie werden über die Erde herrschen. Und Vers 12 noch. Würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen die Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Herrlichkeit und Lobpreis. Also wir erinnern uns an das Lamm, Jesus, der im Himmel dann verherrlicht wird, aber immer noch offenbar die Zeichen eines geschlachteten Lammes an sich trägt. Und wenn wir über das geschlachtete Lamm nachdenken, dann fällt mir auch noch, ich weiß nicht ob euch, aber mir fällt auch noch die Begebenheit bei Abraham und Isaak ein. Abraham sollte den verheißenen Sohn opfern, was unverständlich ist, aber Gott hat ihn natürlich dann abgehalten davon. Und diese Stelle ist deswegen interessant, weil Isaak ein Typus für Christus ist, der gehorsam gewesen wäre bis zum Tod. Und Abraham ein Typus für den Vater ist, der sogar seinen Sohn nicht verschont. Und auch der Widder, der dann gefunden wurde. Abraham hat dem Isaak gesagt, als er fragte, wo ist denn das Lamm zur Schlachtung? Und er sagt, Abraham, Gott wird sich schon ein Schaf ersehen. Und dann war wirklich ein Widder. Und der Widder ist ein Typus für die Stellvertretung, auf die wir später noch zu sprechen kommen. Nachdem das Lamm geschlachtet war, sollten die Israeliten die Türpfosten einstreichen, die beiden Türpfosten und die Oberschwelle, nicht die Unterschwelle, damit man nicht auf das Blut treten musste oder konnte. Sie sollten das Fleisch in der Nacht am Feuer gebraten essen, mit ungesäuerten Broten und mit bitteren Kräutern. Am Feuer gebraten könnte man übertragen auf das schlimme Leiden, das Jesus am Kreuz für uns getragen hat, oder auch für das Gericht über Sünde, die Jesus am Kreuz eben getragen hat. Die ungesäuerten Brote, die sollten eben darstellen, dass die Brote ohne Sauerteig gegessen werden. Manche Kommentatoren sagen, dass man keine Zeit mehr hatte, in der Eile den Sauerteig zu fertigen. Ich würde es eher ins Geistliche übertragen. Der Sauerteig ist mit einer einzigen Ausnahme in der Bibel immer ein Bild für die Sünde. Und es sollte einfach ein Brot ohne Sauerteig gegessen werden, vor dem Hintergrund des Gedankens, man lässt das alte Leben, das unter der Herrschaft des Pharaos war, des Satans war, zurück. Und mit bitteren Kräutern sollte man es essen, als Erinnerung an die bitteren Leiden und die bittere Zeit, die das Volk mehrere hundert Jahre in Ägypten durchstehen musste. Und wenn jemand von euch Lust hat, mal bittere Kräuter zu schmecken, dann darf er sich gerne von mir einen Wermut-Tee abholen. Ich habe 3 Stück da. Es ist echt eine Erfahrung wert, einen Wermut-Tee mal zu trinken. Dann hat man ein bisschen die Vorstellung davon, was bittere Kräuter sind. Das Opferlamm sollte auch als Ganzes gebraten werden. Wir lesen das in Vers 46 außerhalb unseres Textes jetzt, aber ihr lest es trotzdem, in einem Hause soll es gegessen werden, du sollst nichts von dem Fleisch aus dem Haus hinausbringen und ihr sollt kein Bein an ihm zerbrechen. Also als Ganzes sollte es gegessen werden und das ist auch wieder eine Vorschattung auf das, was später bei Jesus passiert ist, nämlich, dass man ihm, anders als allen anderen, die gekreuzigt wurden, kein Bein gebrochen hat. Und man soll bis zum Morgen nichts übrig lassen. Man sollte also entweder es ganz aufessen oder es verbrennen. Es ist für mich so ein bisschen, heißt für mich, das Opfer, das euch aus Ägypten erlöst, es soll nicht im Land Ägypten zurückbleiben, ebenso wenig wie Jesus auf dieser Welt zurückgeblieben ist. Er ist zwar im Grab gewesen kurz, er ist dann aber auferstanden. Und ist auch auferfahren, also sein Leib ist nicht auf dieser Welt geblieben. Und schließlich lesen wir am Schluss, dass sie es in Eile essen sollten, also jederzeit zum Aufbruch bereit. Und das sollte vielleicht auch für uns, wenn wir das Abendmahl, es klang ja an, das Passa wird dann bei Jesus zum Abendmahl, das wir jetzt feiern, sollte vielleicht uns auch erinnern daran, dass wir auch immer bereit sind, hier zu gehen und dass wir auch hier keine bleibende Stadt haben, sondern dass wir letztlich auf der Durchreise sind. Wir wollen uns jetzt den zweiten Bereich des Textes anschauen, die Verse 12 und 13 nur, habe ich geschrieben, Gericht und Erlösung durch Blut. Und ich werde in dieser Nacht durch das Land Ägypten gehen und alle Erstgeburt im Land Ägypten erschlagen, vom Menschen bis zum Vieh. Auch an allen Göttern Ägyptens werde ich ein Strafgericht vollstrecken, ich der Herr. Aber das Blut soll für euch zum Zeichen an den Häusern werden, in denen ihr seid. Und wenn ich das Blut sehe, dann werde ich an euch vorübergehen. So wird keine Plage, die Verderben bringt, unter euch sein, wenn ich das Land Ägypten schlage. Gott kündigt also hier in der Nacht Strafgericht über das Land Ägypten. Letztlich auch über den uneinsichtigen Pharao, der aber nicht anders konnte, weil er für mich eben ein Bild des Teufels ist. Und über alle Götter Ägyptens, dann über alle Erstgeburten. Und da kann man sich, finde ich, ziemlich schnell die Frage stellen, ist das gerecht? Ist es gerecht, dass das ganze Volk Ägypten leiden muss, nur weil der Pharao so uneinsichtig war? Und wenn wir das nach unseren menschlichen Maßstäben bewerten würden, würden wir natürlich sagen, nee, ist nicht gerecht. Was können die dafür, wenn der Pharao so ein Spinner ist? Aber wenn wir solche Bewertungen vornehmen, sollten wir erstens nicht außer Acht lassen, glaube ich, dass wir begrenzt sind und bei all den Abwägungen sicher nicht alle Aspekte im Blick haben und vor allem nicht richtig bewerten. Und zweitens, viel wichtiger noch, wir sollten das Wesen Gottes und die Eigenschaften Gottes nicht ausblenden und außer Betracht lassen. Gott ist zum einen sicher Liebe und Gott hat auch diese Menschen, die in Ägypten gelebt haben, lieb. Und es tut ihm weh, wenn da Gericht geübt werden muss, weil wir wissen, dass Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und keiner und alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und eben keiner verloren geht. Das ist sein Herzenswunsch. Aber er ist auch gerecht und er ist nicht nur irgendwie gerecht, so wie wir, sondern er ist die Gerechtigkeit. Und deswegen wird es bei Gott sicher nicht, so wie bei uns, irgendein Gericht, ein ungerechtes Gericht geben, sondern es wird absolut gerecht und richtig sein. Meine persönliche Erklärung ist, die kann man noch diskutieren in den Hauskreisen vielleicht auch, die Ägypter hatten 9 Plagen lang Zeit zu sehen, wer der richtige Gott ist. Die haben 9-mal erlebt, was passiert ist und die haben 9-mal auch erlebt zu sehen oder konnten erahnen, welcher Gott für sein Volk denn sorgt. Die wussten genau, dass das Volk Israel von den Plagen verschont war und die wussten, dass sie überhaupt keinen Schutz hatten, dass sie für den Pharao nichts wert waren. Also die haben ganz, ganz lange Zeit gehabt, sich zu entscheiden zwischen den beiden und die hätten aus meiner Sicht auch sich dem Volk Israel anschließen können, um zu sehen, bei welchem Gott sie denn richtig aufgehoben wären. Und ich bin mir sicher, dass wenn, vielleicht ist es auch so gewesen, wir lesen in der Bibel zwar nichts davon, aber wenn eine Familie aus Ägypten das gesehen hat mit den Lämmern und vielleicht das auch hinterfragt hat und das dann auch so gemacht hat, dann waren die sicherlich auch verschont von diesem Gericht. Und wir sehen etwas Ähnliches bei der Hure Rahab in Jericho. Kann man nachlesen im Buch Josua, das ist wirklich interessant, als Jericho eingenommen werden sollte, da hat diese Hure erkannt, wegen der Ereignisse, die sie wusste von vorher, die Gott mit seinem Volk gemacht hat, zum Beispiel der Durchzug durch das Schilfmeer, da wusste diese Hure, dass Gott der richtige Gott ist und hat deswegen auch Furcht vor diesem Gott gehabt. Und die Konsequenz war, dass sie mitsamt ihrem Haus am Leben blieb. Insofern glaube ich, dass auch die Ägypter da nicht chancenlos gewesen wären, sondern einfach sich dem richtigen Gott hätten anschließen können und müssen. Und ähnlich kann man es vielleicht auch sehen bei der Arche. Auch da wissen wir, für ganz, ganz viele Menschen, mit Ausnahme von 8, ist da das Gericht gemacht worden. Und ich glaube auch, wenn die Menschen die doppelte Predigt des Noah wahrgenommen und ernst genommen hätten, nämlich einmal, dass er in der Wüste ein Schiff baut, und zum Zweiten hat er sicherlich auch erklärt, warum er das Schiff baut, und hätten angefangen, an dem Schiff mitzubauen und hätten geglaubt, dass sie Errettung über das Schiff gewinnen, dann bin ich mir sicher, dass in der Arche mehr als 8 Menschen Platz gehabt hätten. Und die Frage, die sich jetzt stellt, jetzt immer wieder bei mir und bei dir und bei euch, wie wird es mal bei uns sein, bei dir und bei mir, wenn du vor deinem Gott stehst, vor deinem Schöpfer stehst, gibt es dann Gericht oder gibt es dann Rettung? Und welches Argument bringst du vor, wenn du mal vor deinem Gott stehst, so ähnlich wie das in dem 6000-Punkte-Film illustriert ist, da wird ja auch die Szene nachgespielt, wenn jemand hier geht auf dieser Welt und dann vor Gott steht oder vor den Türen steht. Warum sollte man dich dann zu Gott vorlassen? Was willst du ihm vorbringen? Ich glaube, dass dann keiner irgendeine Entschuldigung hat. Manche würden sagen, ich wusste ja nicht, dass es dich gibt. Oder manche würden sagen, ich wusste ja nichts von deiner Bibel und von deinem Evangelium, das hat mir keiner gesagt. Und dann wird Gott vielleicht sagen, aber du hattest ein Handy, ne? Und du hättest auch eine kostenlose Bibel-App herunterladen können und du hättest jederzeit drin lesen können. Oder er wird sagen, du hättest mich ja auch in der Schöpfung erkennen können. Und das glaube ich auch. Es ist nicht schwer zu verstehen, jedenfalls für mich nicht schwer zu verstehen, dass aus Nichtleben nicht zufällig Leben entsteht. Und aus Nichtenergie kann auch nicht zufällig ganz viel Energie entstehen, wie zum Beispiel bei der Sonne, die uns jetzt so wunderbar erwärmt an diesen kalten Tagen. Und aus Nichtinformation kann auch nicht zufällig so komplizierte Informationen entstehen, wie wir sie auf unserer DNA tragen. Und aus Nichtmasse kann auch nicht zufällig die riesige Masse entstehen, die wir in der Sternenwelt sehen. Und fasziniert bin ich immer noch von der, ich habe das schon öfter mal gesagt, von der Natur, von den Natur- und Elementarkonstanten. Das sind Ladungen eines Elektrons, die in jedem Elektron gleich sind und die eine verrückte Zahl darstellen, nämlich 1,602176 und so weiter mal 10 hoch minus 19. Ohne diese Zahl, die, wenn man nur im Minimalsten verändern würde, gäbe es offenbar kein Leben. Und auch diese Zahl kann sich die Evolution nicht einfach zufällig so ausgedacht haben. Also ich glaube, es wird niemand eine Entschuldigung haben, wenn er mal vor seinem Gott steht. Wenn man aber in seinem Leben Gott mit Gewalt ausschließen mag und alles versucht, ohne ihn zu regeln und zu erklären, dann verhält man sich ein bisschen wie der Pharao und dann wird am Schluss höchstwahrscheinlich auch nur Gericht übrig bleiben. Aber die gute Nachricht ist, dass Gott ja in diesem Vers 13 die Lösung oder den Ausweg aufzeigt. Er sagt also, wo ich das Blut sehe, da werde ich vorübergehen und da wird kein Verderben, da wird kein Gericht sein, da wird also umgekehrt Verschonung vor Gericht sein. Das Volk Israel wurde damals durch das Lammesblut gerettet. Und wir haben jetzt schon ein paar Mal gesehen, dass dieses Lammesblut ein Bild ist für das Blut, das Jesus am Kreuz vergossen hat. Wir werden also nicht durch dieses Tieresblut gerettet vor dem Gericht, sondern wir werden durch das Blut des Sohnes Gottes gerettet. In Offenbarung 1, Vers 5 steht, dem Jesus, der uns liebt und uns von unseren Sünden gewaschen hat in seinem Blut. Also Jesus, der uns liebt und uns von unseren Sünden gewaschen hat in seinem Blut. Das ist für uns die Rettung, die uns vor dem Gericht bewahrt. Trotzdem war für mich noch die Frage, warum muss das unbedingt Blut sein? Also warum ist das immer mit Blut verbunden? Zum einen, weil es in der Bibel steht, im Hebräer 9, Vers 22 steht, ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. Und im Kolosser 1, Vers 20 steht, indem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes. Also der Frieden, der ist verbunden mit dem Blut. Und trotzdem habe ich mir dann noch so die Frage, warum steht da das so und warum hat das mit dem Blut immer noch zu tun? Und da hat meine Tochter Sarah mir ein bisschen auf die Sprünge geholfen. Also nicht, dass ich es nicht selber auch gewusst hätte, aber es war wertvoll, einfach sich auszutauschen. Und vielleicht kann man Folgendes sich vorstellen. Wir wissen, als Gott Adam und Eva geschaffen hat, war keine Sünde in der Welt. Aber als die Sünde in die Welt kam, kam automatisch auch als Gericht der Tod in die Welt. Und dieses Gesetz, Sünde verdient den Tod, das kann Gott nicht ausblenden, nicht ausklammern, das kann er auch nicht wieder rückgängig machen. Wenn er aber jemanden begnadigen will und ihn vor dem Gericht verschont, dann muss als Lösung ein Stellvertreter sterben. Und der Stellvertreter war in dem Fall eben das Lamm oder im Alten Testament die Tiere. Und für uns ist der Stellvertreter, der gestorben ist, Jesus. Und wenn Jesus stirbt, sein Leben lässt, dann vergießt er auch sein Blut. Und vielleicht kann man sich so vor Augen halten. Also ich fasse nochmal zusammen. Wenn man sich der Frage widmet, und es ist wirklich eine wesentliche und wichtige Frage, weil irgendwann, das wissen wir, unsere irdische Existenz aufhört. Das erleben wir jetzt auch bei Corona. Es wird ja immer wieder von den Toten gesprochen und dann stehen die aus meiner Sicht vor ihrem Schöpfer. Und wenn wir dann ein Argument brauchen, dann haben wir nur ein einziges Argument, das zählt und das stichhaltig ist, nämlich das Blut Jesu. Deswegen heißt es im Johannes 14, Vers 6 auch, Jesus spricht da, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater durch, niemand wird zum Vater durchgelassen, denn durch mich. Also das einzige Argument, das wir dann vorbringen können, ist zu sagen, ich bin Jesu Kind, ich bin gereinigt durch des Lammes Blut. Und die Frage ist deswegen so wichtig, weil die Frage, wo wir dann unsere Ewigkeit verbringen, eben ein ewiger Zustand ist und kein vorübergehender. Dieses Gericht in Ägypten, das hatten die Ägypter spätestens hinter sich, als sie dann auch in dieser Generation gestorben waren. Aber bei uns wird es so sein, wenn wir sterben, entweder wir sind immer bei Gott oder wir sind immer in der Hölle. Und wir wissen auch, dass Jesus zu Lebzeiten mehr von der Hölle spricht als vom Himmel. Und das mag was heißen. Und die Hölle, die wird mit einem Feuerpfuhl verglichen und da mag, glaube ich, niemand reinkommen. Ein bisschen nachlesen und nachschmecken, wie das da so ist, kann man bei dem Gleichnis, nicht bei dem Gleichnis, bei der Geschichte von dem armen Lazarus und dem reichen Mann, wo der Lazarus in Gottes Hand ist und der reiche Mann eben in der Hölle schmort. Und das empfehle ich nachzulesen. Wir wollen jetzt zum dritten Punkt kommen, die Einsetzung des Passahs und das Fest der ungesäuerten Brote. Das werden wir ziemlich schnell durchgehen, die Verse 14 bis 20. Und dieser Tag soll euch eine Erinnerung sein und ihr sollt ihn feiern als Fest für den Herrn, als ewige Ordnung. Für alle eure Generationen sollt ihr ihn feiern. 7 Tage sollt ihr ungesäuertes Brot essen. Ja, gleich am ersten Tag sollt ihr den Sauerteig aus euren Häusern wegtun, denn jeder, der gesäuertes isst, diese Seele soll aus Israel ausgerottet werden. Das gilt vom ersten Tag bis zum 7. Tag. Und am ersten Tag sollt ihr eine heilige Versammlung halten und ebenso am 7. Tag eine heilige Versammlung. An diesen Tagen darf keinerlei Arbeit getan werden, nur was von jeder Seele gegessen wird, das allein darf von euch zubereitet werden. So haltet denn das Fest der ungesäuerten Brote. Denn in eben diesem Tag habe ich eure Heerscharen aus dem Land Ägypten herausgeführt. Darum sollt ihr diesen Tag halten als ewige Ordnung für all eure Generationen. Im ersten Monat am 14. Tag des Monats am Abend sollt ihr ungesäuertes Brot essen bis zum 21. Tag des Monats am Abend. 7 Tage darf kein Sauerteig in euren Häusern gefunden werden, denn jeder, der gesäuertes isst, diese Seele soll aus der Gemeinde Israel ausgerottet werden, er sei ein Fremder oder Einheimischer des Landes. Nichts Gesäuertes dürft ihr essen, in all euren Wohnsitzen sollt ihr ungesäuertes Brot essen. Ich sagte schon, wir werden diesen Abschnitt jetzt schnell behandeln. Das Passafest wurde eingesetzt an dem Abend sozusagen des Schlachtens des Lammes beziehungsweise der Nacht der Bewahrung und unmittelbar anschließend wurde dann eingesetzt das Fest der ungesäuerten Brote, das 7 Tage dauern sollte insgesamt. Für mich ist an diesem Abschnitt so beachtenswert, dass da zweimal erwähnt wird, dass es eine ewige Ordnung sein soll für all eure Generationen. Und das heißt, wenn Gott sagt, es soll eine ewige Ordnung sein für alle, dann ist das was ganz was Wertvolles und was ganz was Wichtiges, was höchst Entscheidendes. Spricht da ein bisschen dafür, dass es 7 Tage lang, also dass wir das Jahr beginnen sollten mit diesem Fest, das 7 Tage lang dauerte. 7 Tage mal 24 Stunden sind 168 Stunden. Gut, die haben auch geschlafen, aber die sollten dieses Fest eine Woche lang feiern. Und da könnten wir uns die Frage stellen, wie viel Zeit wenden wir im Jahr auf, um das Abendmahl oder Jesus anzubeten für das, was er getan hat. Das muss nicht immer im Abendmahl sein, aber wie viel Zeit wende ich auf, um ihm Dank zu sagen, dass er mich erlöst hat. Interessant ist auch, das wird ein paar Mal erwähnt und das ist offenbar auch sehr, sehr ernst, die Sache mit den ungesäuerten Broten. Ich habe vorhin schon mal gesagt, dass der Sauerteig für die Sünde steht und die sollten sich einfach daran erinnern, dass das Alte, das Sündige hinter ihnen ist und die sollten, glaube ich, aber auch daran erinnert werden, wie wir auch zu überlegen, wie viel Sauerteig habe ich in meinem Leben eigentlich noch und welchen müsste ich noch ausräumen. Wir schauen uns jetzt den letzten Abschnitt noch an, Anweisung des Mose an die Ältesten, Verse 21 bis 28. Und Mose berief alle Ältesten Israels und sagte zu ihnen, macht euch daran und nehmt euch nach der Größe eurer Sippe Schafe und schlachtet das Passa. Dann nehmt ein Büschel Ysop und taucht es in das Blut im Becken und streicht etwas von dem Blut, das in dem Becken ist, an die Oberschwelle und an die beiden Türpfosten. Ihr aber, von euch darf bis zum Morgen keiner zur Tür des Hauses hinausgehen. Und der Herr wird durch das Land gehen, um die Ägypter zu schlagen. Sieht er dann das Blut an der Oberschwelle und an den beiden Türpfosten, wird der Herr an der Tür vorübergehen und wird dem Verderber nicht erlauben, in eure Häuser zu kommen, euch zu schlagen. Darum sollt ihr dieses Wort ewig halten, als Ordnung für dich und deine Kinder. Und es soll geschehen, wenn ihr in das Land kommt, das euch der Herr geben wird, wie er geredet hat, dann sollt ihr diesen Dienst ausüben. Und es soll geschehen, wenn euch eure Kinder fragen, was bedeutet dieser Dienst für euch, dann sollt ihr sagen, es ist ein Passahopfer für den Herrn, der an den Häusern der Söhne Israel in Ägypten vorüberging, als er die Ägypter schlug, unsere Häuser aber rettete. Da warf sich das Volk nieder und betete an. Und die Söhne Israel gingen hin und machten es, wie der Herr Mose und Aaron geboten hatte, so machten sie es. Der Büschel Ysop könnte aus einer Majoranpflanze bestanden haben, da ist man sich aber auch nicht ganz sicher. Ganz sicher kann man ihn als Symbol für den Glauben betrachten, nämlich der Glaube, der dieses Blut auch an die Türen streicht. Denn die mussten ja dieses Blut an die Türen streichen und mussten auch darauf vertrauen, dass es hilft. Wenn jemand sagt, nee, das glaube ich eh nicht und macht es nicht, dann hatte es auch keine Schutzwirkung. Also das Blut musste Anwendung finden, es musste angewandt werden. Und es hat nichts genutzt, dass es einfach in dieser Schlachtschüssel aufbewahrt wurde oder im Haus irgendwo rumstand, sondern es musste angewandt werden. Und genau so, wie es beschrieben ist. Ebenso ist mir da gekommen der Gedanke mit der Schlange in der Wüste. Ihr wisst, als das Volk Israel in der Wüste unterwegs war und auf einmal Giftschlangen da waren, die gebissen hatten, dann hat Mose Gott um Hilfe gebeten und er hat dann eine Schlange aufgerichtet, die man offenbar im ganzen Volk sehen konnte. Und jeder, der an diese Schlange im Glauben geblickt hat, wurde von den giftigen Bissen errettet und ist nicht gestorben. Aber auch da hat es nichts genützt, dass diese Schlange einfach aufgerichtet war, sondern die Leute mussten schon hinschauen und mussten dran glauben. Und ich will die Stelle mal lesen, weil sie mit dem wichtigsten Vers der Bibel zusammensteht, im Johannes 3, Vers 14. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, nämlich am Kreuz, damit jeder, der an ihn glaubt, ich sage jetzt mal, der an ihn schaut und an ihn glaubt, ewiges Leben habe. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und wir können jetzt noch die Frage kurz beleuchten, was bedeutet es für uns, dieses Blut anzuwenden? Also wir haben vorhin schon gesehen, das einzige Argument, was vor Gott mal zählen wird, ist gereinigt durch des Lammes Blut, durch Jesu Blut. Und jetzt ist noch die Frage, wie ich mir das zu eigen mache, wie ich das anwende. Die Israeliten mussten seine Türe an die Türe anbringen oder aufbringen. Wie ist das bei uns? Wir haben gelesen, wer Jesus anschaut, wer an Jesus glaubt, der hat ewiges Leben. Und vielleicht kann man einfach sagen, dass ich eigentlich Gott vor dir überhaupt nichts vorzubringen habe. Es gibt kein Argument, das dich Gott irgendwie befriedigen könnte. Ich bin nicht sündlos, ich bin eher ein großer Sünder und habe nichts, was dich zufriedenstellen könnte. Das ist das Erste, glaube ich, was man sagen muss. Und dann wäre es noch gut, wenn man sagt, dass man erkannt hat, dass Jesus eben ohne Sünde geblieben ist, dass er das Gesetz sozusagen erfüllt hat, was uns unmöglich ist und dass er deswegen auch das reine, stellvertretende Opferlamm werden konnte, das eben an meiner Stadt die Strafe getragen hat, die ich verdient hätte. Und dann könnte man auch Jesus bitten, dass er durch sein Blut, was er eben am Kreuz, durch das Lassen seines Lebens vergossen hat, meine Schuld reinigt, sie abwäscht. Das haben wir auch ein paar Mal gelesen, dass wir gereinigt werden können durch des Lammes Blut. Und wenn man dieses Gebet so vor Gott bringt, dann darf man auch wissen, dass man errettet ist, dass das Gericht vorbei ist. Und dann hat man, wenn man irgendwann vor Gott steht, auch ein Argument, um zu sagen, nicht ich bin's Gott, nicht ich bin so gut, dass du mich durchlassen müsstest, aber ich bin angezogen mit dem Heil deines Sohnes, ich bin gereinigt durch das Blut deines Sohnes und Jesus ist mein Anwalt. Der beste Anwalt, den es gibt. Und wenn der Name Jesus dann da fällt, dann geht ganz sicher die Türe auf, die einen zu Gott hindurchlässt. Und das wünsche ich euch allen, uns allen, dass das so ist in unserem Leben. Und wenn es bei jemandem noch nicht so ist, dann mag er es zügig nachholen. Es ist nicht kompliziert. Das Einzige, was man vielleicht einsehen muss, ist, dass man selber kein Argument hat, aus sich heraus Gott zu gefallen und vor Gott gerecht zu sein. Das ist manchmal schwierig. Da steht der Stolz im Weg. Aber den muss man überwinden. Und wenn man ehrlich zu sich ist, dann weiß man schon, dass man nicht so gut ist. Ich habe jetzt noch ein paar Gedanken zur Türe. Interessant war, dass die nicht aus der Türe rausgehen durften. Ich habe dann Parallelen gefunden zur Türe der Arche. Auch die wird versiegelt von Gott. Und da, bis das Gericht vorbei ist, da kann also keiner mehr rein und keiner mehr raus. Und wir sind auch versiegelt mit dem Heiligen Geist, der unsere Sicherheit, unser Unterpfand ist. Also Jesus sorgt dafür, dass wir ans Ziel kommen. Ich will jetzt noch zwei Gedanken kurz aufgreifen aus dem Vers 24 und dann sind wir auch schon am Ende. Da geht es jetzt auch um Kinder. David, also aufpassen. Darum sollt ihr dieses Wort ewig halten als Ordnung für dich und deine Kinder. Also auch da kommt nochmal der Gedanke vor, der wir bei der Einsetzung der ungesäuerten Brote gesehen haben, dass es eine ewige Ordnung sein soll. Und da stellt sich für mich schon die Frage, wieso ist das für Gott so wichtig? Gott will, dass es immer eingehalten wird, durchgehend, eine Woche lang im Jahr. Und Jesus sagt, das ist so ein Spiegelbild für mich, in Lukas 22, Vers 15, das lesen wir fast immer, wenn wir Abendmahl zusammen feiern. Mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt, dieses Passamahl mit euch zu essen, ehe ich leide. Also da wird das Wort Sehnsucht zweimal erwähnt, verstärkt. Und das bedeutet, Jesus hat wirklich eine innere Sehnsucht, dieses Passamahl mit uns oder dieses da noch Passa oder das Abendmahl mit uns zu feiern. Auch wenn Jesus diese Worte primär mal an die Jünger gerichtet hat, dürfen wir sie getrost auf uns übertragen, genauso wie wir den Missionsbefehl auch auf uns übertragen Und ich glaube, wir dürfen sie sogar noch mehr auf uns übertragen, weil zu dem Zeitpunkt, als er das zu den Jüngern sagt, war er noch gar nicht gestorben, gab es auch noch keinen Heiligen Geist und da war sein Blut noch gar nicht vergossen. Bei uns jetzt schon, Tag später, in Bezug auf die Jünger natürlich auch, aber zu dem Zeitpunkt, als er sagt, war das ja noch gar nicht passiert. Also das ist was Besonderes, finde ich. Gott will, dass es eine ewige Ordnung ist, dass wir uns Zeit nehmen. Und Jesus sagt, mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt, mit dir dieses Abendmahl oder Passafest zu feiern. Und es gibt ein paar Gründe, warum das so ist. Ich glaube, ein ganz wesentlicher Grund ist, dass wir uns unserer Stellung als erlöste Kinder Gottes gar nicht so richtig bewusst sind. Aber Jesus sieht uns mit ganz besonderen Augen, weil er uns nämlich durch sein Leben und durch sein teures Blut erkauft und erlöst hat. Wir sind seine Kinder, seine Brüder und Schwestern sogar. Wir sind Kinder des Vaters. Also haben wir bei ihm eine nicht zu übertreffende Bedeutung und Stellung. Und deswegen will er Gemeinschaft mit uns. Bei Spurgeon haben wir zuletzt mal gelesen, der schreibt, dass Jesus uns mit den Augen sucht. Und wenn wir zu ihm aufblicken, treffen sich unsere Augen. Und das finde ich so schön. Und deswegen will Jesus gerne mit uns Gemeinschaft haben. Gott sucht Anbeter, das wissen wir an anderer Stelle. Das ist auch wesentlich und wichtig, dass wir nicht immer nur mit unseren Fürbitten kommen, die auch ihren Platz haben, oder mit unseren Anliegen, die uns so bewegen. Für die hat Gott Ohr. Aber Gott will auch angebetet werden. Mal weg von unserem menschlichen Verlangen. Einfach nur ihn zu sehen. Und wesentlich ist, glaube ich, noch, das kommt hier in dem Text auch immer zum Ausdruck, diese Anordnung, die ist immer verbunden mit der Verheißung, wenn ihr in dem verheißenen Land seid. Und ich glaube, auch deswegen will Gott, dass wir das Abendmahl feiern, um uns klarzumachen, dass wir sicher ans Ziel kommen, dass wir bei ihm landen werden. Und ein wichtiger Punkt ist, glaube ich, auch, dass wir durch das Abendmahl uns wieder besinnen auf das Wesentliche und wissen, dass wir nur durch das Lammesblut zum Ziel kommen. Nicht durch das, was wir noch tun oder wie gut wir dann hinterher sind, sondern dass wir alleine durch das Lammesblut dorthin kommen, sodass Jesus alle Ehre gebührt. Und er nimmt uns damit, glaube ich, auch, wenn wir das mit dem Sauerteig noch aufgreifen, das Argument zu überlegen, welchen Sauerteig haben wir noch. Zum einen die Befürchtung, dass wenn wir mal in Sünde fallen, was wir auch immer noch tun, dass wir dann aus der Gnade rauspurzeln könnten. Das ist ausgeschlossen. Daran sich zu erinnern im Abendmahl ist, glaube ich, auch immer wertvoll. Es gibt manche Menschen, die vielleicht da immer Unsicherheiten haben, aber wenn sie sich auf das Blut Jesu stützen, dann kriegen sie vielleicht wieder Sicherheit. Und was auch für mich eine Gelegenheit ist, immer beim Abendmahl auch zu überlegen, welchen Sauerteig habe ich noch an mir. Also da ist noch ganz viel da, das weiß ich auch, aber man hat mal Zeit nachzudenken, wo ist noch Schuld bei mir und wo kann ich sie denn ablegen. Und ich lasse mich neu reinigen von Jesus und deswegen gibt es, glaube ich, ganz viele Gründe, Jesus zu danken für das, was er getan hat, ihn anzubeten im Abendmahl oder auch nicht im Abendmahl, aber nehmt euch einfach Zeit. Es ist Gott wichtig, es ist Jesus wichtig. Und dann will ich noch kurz auf die Kinder eingehen. Es ist erwähnt worden, dass das hat Bernd vor zwei Wochen auch schon gepredigt in einem Text vorher, aber hier steht es wieder, dass dieses Abendmahl, das Passa, den Kindern, den nachfolgenden Generationen weitergegeben werden soll. Das ist was ganz Wertvolles und Wichtiges und auch da stellt man sich die Frage, warum ist es so wichtig? Aber klar, die Leute, die Israeliten, die es in Ägypten erlebt hatten, die sollten es den Kindern weitergeben, weil sie nur durch das Weitergeben dieses wunderbare Rettungswerk Jesu auch oder des Lammes Jesu in die Kinderherzen transportieren konnten. Nur wenn ich von dem Abendmahl oder von der Bedeutung des Passers oder des Abendmahls erzähle, kann ich das rettende Blut Jesu in die Herzen hineinbringen. Kann ich Mission machen, missionieren, kann ich das Evangelium sagen. Und ich lese euch noch einen Vers aus 5. Mose 12, Vers 28, der ist, finde ich, so schön und den sollten sich auch alle Kinder, vielmehr alle Eltern oder alle, die mal Kinder haben, so vor Augen halten. Es ist so wertvoll. Hab Acht und höre auf all diese Worte, die ich dir gebiete, damit es dir und deinen Kindern nach dir für ewig gut geht, weil du tust, was gut und recht ist in den Augen des Herrn deines Gottes. Habe Acht und höre auf all diese Worte, die ich dir gebiete, damit es dir und deinen Kindern nach dir für ewig gut geht, weil du tust, was gut und recht ist in den Augen des Herrn deines Gottes. Wir schließen jetzt gleich mit dem letzten Gedanken noch. Das Volk warf sich nieder und betete an und machte es dann so, wie es der Herr durch Mose geboten hatte. Und ich würde mir wünschen, dass, also ich spreche für mich, für mein eigenes Leben, dass da mehr Platz für Anbetung ist. Vielleicht auch für uns. Wir wollen es vielleicht auch so machen, wie es dem Volk vorgegeben wurde, mehr Gott anbeten, es mehr unseren Kindern zu sagen, was die Bedeutung des Abendmahls ist. Und für alle die, die noch nicht so weit sind, die aber jetzt vielleicht den Ruf Gottes auch spüren oder vielleicht den Ernst der Situation auch erkennen, dass wenn man mal vor Gott steht, dass es da nicht viele Argumente gibt, sondern im Prinzip nur eines, dann überlegt es einfach und reinigt eure Herzen durch das Blut Jesu, das für euch vergossen wurde. Und das ist so wichtig, weil es eben um Ewigkeiten geht, nicht nur um vorübergehende Situationen, sondern um die Frage, wo verbringe ich meine Ewigkeit, nämlich bei oder getrennt von Gott, und das ist so entscheidend. Ich möchte zum Abschluss noch beten. Vater, ich staune über dein Wort, das die Geschichte des Volkes Israel erzählt und die so wunderbar zu übertragen ist auf unsere geistliche Geschichte. Herr Jesus, danke, dass du als Vorschattung da schon vorkommst, Herr, obwohl du viel, viel später erst geboren und gekreuzigt wurdest. Ich danke dir für dieses Erinnerungsfest, Passa, und auch für das Abendmahl, Herr, weil wir Menschen einfach vergessliche Wesen sind, Herr, und dich auch so schnell im Alltag irgendwo links liegen lassen, Herr. Danke, dass du dieses Fest eingesetzt hast, und ich bitte dich für mich und für uns, dass wir dich, Herr Jesus, mehr im Fokus haben, so wie es Daniel in der Gemeindestunde am Montag auch gesagt hat, dass wir mehr auf dich fokussiert sind, Herr, in unserem Leben und in unserem Gebet, in unseren Gedanken und Sinnen, Herr, auch in der Gemeinschaft. Du willst ja, dass wir das Abendmahl zusammen als deine Kinder feiern, als Fest, Herr, um dich zu ehren. Und ich möchte dich einfach loben und dich preisen, vor allem, dass du das Lamm gewesen bist, Herr, das sich hat schlachten lassen, um Leben zu geben, stellvertretend für mich und für jeden, der es will.